RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ja, die letzten zwei Wochen waren weltpolitisch wieder weiterhin erschreckend und zermürbend. Dennoch hat sich in der Handelslandschaft national und international auch wieder einiges getan, was wir gerne mit euch teilen wollen. Wolfgang, Heidi, wie waren eure zwei Wochen? Wolfgang, ich habe gesehen, du warst auf so einer Messe oder Konferenz. Wie war das?
Ja, ich war auf einer Konferenz in Berlin, die E-Tail 2022, und habe da unheimlich vielen Input bekommen. Ich komme da später auch nochmal in Bezug auf Metaverse zurück. Da war nämlich auch ein schöner Vortrag und hat so langsam so meinen Blick verändert. Und das ging eigentlich um ganz viele Anwendungen und Praxisbeispiele aus dem Online-Bereich und aus der digitalen Weiterentwicklung von Unternehmen. War sehr spannend. Ich hatte da auch eine Gelegenheit, so einen kleinen Roundtable zu hosten, um über Entwicklung im Einzelhandel, im stationären Handel und die Digitalisierung zu sprechen. Und das fand ich sehr spannend. War das erste Mal wieder eine Konferenz, wo man sozusagen in Person dabei saß, großes Interesse und ein guter Austausch. Das hat viel Spaß gemacht.
Das glaube ich. Sah auf LinkedIn auch cool aus, da mal wieder mit den Leuten zusammenzukommen. Sehr gut, dann wir haben heute wieder viele Themen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in dieser Kategorie, da gibt es eine ganze Reihe von positiven Meldungen, die die Firmen rausgebracht haben in dieser Woche. Und fangen wir mal an mit einer kleinen Meldung hier von der Firma Esprit, die sicherlich einzelhandelstechnisch nicht mehr die Rolle spielt, die sie früher mal gespielt haben. Aber das Positive ist, dass die Holding jetzt gemeldet hat für das abgelaufene Geschäftsjahr, dass sie das erste Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben haben und einen Nettogewinn von rund 43 Millionen erzielen konnten. Das letzte Mal hatten sie im Jahr 2017 einen Gewinn erwirtschaftet, einen sehr kleinen. Und dann erfolgten ja doch viele Krisen- und Umbruchszeiten mit hohen Verlusten. Und jetzt hat man sich ein bisschen konsolidiert. Das heißt, man konnte den Umsatz sozusagen halten. Die Bruttomarge ist deutlich gesteigert worden, hat viele Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt. Und hat vor allen Dingen auch im E-Commerce-Bereich, wie viele andere auch, seinen Umsatz steigern können. Die endgültigen Zahlen werden erst Ende März vorgelegt, aber wie gesagt, schon mal so als Meldung, Esprit scheint sich da stabilisiert zu haben, und wie sie dann wachsen und welche Bedeutung sie zukünftig haben werden, werden wir dann sehen und berichten.
Ne? Ja, sehr gut. Gratuliere. Super. Weil während des Schutzschirmsverfahrens haben die auch einige Stores ja schon noch zugemacht. Ist dann interessant eigentlich, wo dann auch dann dieser gesteigerte Umsatz dann herkommt. Ja, wahrscheinlich online, Wholesale, solche Kanäle, ja. Dann wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also das haben die noch nicht genau berichtet, aber das wird dann noch kommen. Mhm. Etwas genauer hat hier Prada berichtet. Die haben ihre Jahresergebnisse für 2021 vorgestellt. Und sozusagen da waren so die Haupt-Keylights, dass die Einzelhandelsumsätze, also deren eigener stationärer Handel, sich gegenüber 2019 zweistellig gesteigert haben. Also das nimmt man immer als Referenzzahl, weil man zu vollen Preisen verkaufen konnte. Und es natürlich auch längere Zeiten von Ladenöffnungen gab als früher. Und besonders das zweite Halbjahr hat ein enormes Wachstum zu verzeichnen. Und man hat im Online-Bereich überdurchschnittlich gesteigert. Da ist der Umsatz jetzt im Jahr 2021 fünfmal höher gewesen als 2019. Aber, komme ich gleich auch noch dazu, insgesamt macht der Online-Bereich nur 7% der Umsätze aus. Also der ist noch klein bei Prada, aber man weiß ja von anderen Luxusmarken auch, dass der Bereich Direct-to-Consumer stetig ausgebaut wird und das macht man eben hauptsächlich im Online-Bereich. So, Prada hat insgesamt jetzt einen Umsatz im letzten Jahr gemacht von 3,4 Milliarden. Es war eine Steigerung von 41% zu 2020 und 8% zu 2019. Wie gesagt, besonders gut war das zweite Halbjahr. Die Einzelhandelsumsätze sind um 40% gegenüber 2020 gestiegen und um 15% gegenüber 2019. Also das ist eine enorme Steigerung und wie gesagt im letzten Quartal sogar um 24% gegenüber 2019 gestiegen. Kleine Einbuße, nee, nicht Einbuße, aber die Großhandelsumsätze muss man ein bisschen separat betrachten. Also die sind zwar gegenüber 2020 deutlich gewachsen, nämlich um 41%, aber sie liegen noch immer 29% unter dem Niveau von 2019. Das heißt also, die Prada-Partner hatten nicht unbedingt alle sozusagen so geordert und so steigern können, wie Prada selber das geschafft hat. Ja, wie gesagt, dann die Online-Umsätze waren fünfmal höher als 2019 und lagen 61% über dem Jahr 2020. Man hat einen Gewinn jetzt erzielt von knapp 490 Millionen Euro. Das sind 14,5% vom Gesamtumsatz. Das ist eine ordentliche Rendite, die dort erzielt worden ist. Na?
Gute Neuigkeiten.
Ja, aber die Luxusmarken, wir hatten ja mehrfach auch schon berichtet, die haben alle sozusagen, die sind wesentlich besser aus den Startlöchern gekommen. Die haben ihre Umsätze ja durch viele Maßnahmen, über die wir schon berichtet haben, viel Kreativität besser in den Griff bekommen als die meisten Massenhersteller. Naja, aber auch die machen viel und da komme ich mal zu zwei Firmen, bei denen ich selber mal beschäftigt war und sie geleitet habe. Fangen wir mal an hier mit H&M. Da berichten wir ja auch immer über alle möglichen Aktivitäten und H&M hat jetzt auch beschlossen, einen Marktplatz zu bilden, H&M with Friends. Und auf diesem Marktplatz bieten sie eben nicht nur die H&M-Marken und Kollektionen auch aus dem Konzern an, die dazugehören, sondern auch weitere. Sie haben das in Schweden getestet, im Heimatland. Jetzt wird es auf Deutschland ausgeweitet, soll Ende März live gehen. Und man weiß ja, Schweden hatte H&M hat eine sehr lange Tradition in Schweden schon mit Katalogverkauf gehabt. Das hieß früher mal Rowelds hat dann ja sehr schnell auch begonnen, online zu verkaufen. Und wie gesagt, und hat sich ja jetzt immer weiter geöffnet, weil man hat die Kunden auf seinen eigenen Plattformen und glaubt eben auch, man kann denen jetzt noch weitere Marken dazu verkaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon...
Finde ich super.
Ja.
Weil man, sage ich mal, man will ja nicht ein vielleicht hundertprozentiges H&M-Outfit, gerade was, sage ich mal, auch Schuhe oder Jeans angeht, da hat man ja manchmal auch so seine Favorites und kann dann den Look nochmal ergänzen. Ich habe da jetzt mal geschaut, was dann für Friends sozusagen als neue Marken dazukommen. Hast du dann als Jeans zum Beispiel Lee, Wrangler, aber auch gerade auch heiße Marke Fila, Houdini, kenne ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, Echo Alf, aber ja, auch Buffalo und Kangol. Und hast du dann ein H&M-Outfit und dann kannst du dann nochmal die Buffalo-Schuhe kaufen. Also, gute Idee.
Ja.
Why not?
Ja, genau. Das ist ja im Moment sowieso ein Trend, dass die Marktplätze immer größer werden und immer mehr unter sich versammeln. Also quasi das Warenhaus im Internet, ne?
Ja, genau. Sagen, ja. Ne? Ja. Finden die gleich alles auf der Homepage. Das ist für alle interessant.
Ja. Genau.
Wie die das dann machen, frage ich mich dann nur von, habe ich gestern auch gelernt, ob das dann so Dropshipment ist oder wie die dann, ob dann das H&M dann einkauft oder ob die dann nur auf der Website sehen und zum Beispiel dann Buffalo die Lieferung dann ausführt. Das wäre noch interessant, aber.
Ja, das, ja, da, die haben ja eine eigene Logistik, aber ja, das wird interessant. Das muss man dann warten, bis die Seite live geschaltet ist. Dann können wir das ja nochmal.
Ob der Kunde dann. erörtern.
Ja,
genau.
Da muss man wieder Testshoppen, so wie wir immer Testshoppen machen und schauen, wie das funktioniert und wie die Päckchen ankommen und wie sie verpackt werden und ob dann irgendwie eine Information für den Kunden ist, so wie Danke für den Verkauf etc.
Ja, genau. Weil eigentlich will man dann ein Paket haben. Ja. Und nicht dann, dass dann der Schuh dann und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, das viele T-Shirt dann alles einzeln ankommt. Also genau. Das wird noch interessant, aber wir werden weiter berichten.
Genau, ja. Nicht so wie bei Amazon.
Ja, genau. Ja. Ja, und dann noch mein letzter Arbeitgeber Primark, der hat jetzt gestern bekannt gegeben, dass man in Deutschland zwei Läden schließen wird. Einmal in Weiterstadt, in dem Einkaufscenter Loop 5, das ist sozusagen auf dem Wege da zum Frankfurter Flughafen an der Autobahn. Nun muss man da sagen, das Einkaufscenter ist damals neu gebaut worden, nie so richtig aus den Startlöchern gekommen. Man hatte sich viel mehr davon versprochen, dass man Kunden aus Darmstadt gewinnen wird. Es hat aber nicht so gut geklappt. Und es war eigentlich, wenn man dort die Anzahl der Ladenschließungen betrachtet im Einkaufscenter, eigentlich folgerichtig, dass man natürlich dann überprüft, ob man in dieser Umgebung sich noch wohlfühlen kann, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Vertrag zu beenden. Und die sind ja immer zeitlich befristet und haben Verlängerungsoptionen. Und offensichtlich hat Primark in diesem Falle das nicht wahrgenommen und wird den Standort im Loop 5 schließen am 31. Januar 2023. Und das Gleiche hat man jetzt auch verkündet für so ein Mini-Einkaufscenter in Berlin auf der Schlossstraße. Auch da ist nach 10 Jahren jetzt der Mietvertrag sozusagen ausgelaufen und offensichtlich gibt es nicht ausreichend wirtschaftliche Gründe, das in der Größe und zu dem Preis weiterzuführen. Auch deshalb wird auch dieser Standort geschlossen. Es gibt ja noch 3 weitere in Berlin, die den Umsatz dann sicherlich auffangen werden. Die Mitarbeiter sind vom Management in Deutschland hier persönlich informiert worden und jetzt wird mit den Betriebsräten eben entsprechend darüber verhandelt, wie ein Plan aussieht, damit man sich voneinander trennt. Ja. Ist bedauerlich, aber ist wirtschaftlich nachvollziehbar und ist ja ehrlicherweise auch, man hört das ja auch von vielen anderen, dass sie ihr Netzwerk, Ladennetzwerk überprüfen. Das gehört einfach dazu, wenn man Einzelhändler ist. Nicht jeder Standort bleibt so gut und nicht jede Bedingung für einen Mietvertrag ist auf 30 Jahre klasse. Ja, also insofern ist das nichts Außergewöhnliches, aber natürlich, dass da jetzt 2 Standorte zeitgleich auslaufen, das ist sicherlich für die Mitarbeiter bedauerlich, aber ich hoffe, dass da viele auch in anderen Standorten übernommen werden können.
Ja, in Berlin gibt es ja noch ein paar andere. Wie viele sind da so circa in einem Store, Wolfgang? Wie viele Mitarbeiter?
Also ich weiß jetzt, das weiß ich nicht mehr, aber das sind sicherlich in diesen beiden Stores sind vermutlich 150 Mitarbeiter, nicht Vollzeit, aber in allen möglichen Beschäftigungsformen. Aber wie gesagt, Frankfurt ist ja da auch in der Nähe, Mannheim und das gleiche Berlin, die anderen Stores. Möglicherweise gibt es da ein paar Möglichkeiten für
Mitarbeiter. Ne? Kann ich mir schon gut vorstellen. Der Handel tut sich ja eh gerade schwer, Personal zu finden. Hast ja noch den Primark dann am Alexanderplatz, in den Gropius-Passagen. Sind mir jetzt die 2, die mir jetzt mal einfallen.
Bahnhof Zoo.
Also ich hoffe, die können da. Ja, genau, Bahnhof Zoo, genau. Ja. Dass die da aufgeteilt werden können. Fingers crossed.
Ja, genau.
Dann kommen wir in unsere nächste Kategorie, würde ich mal sagen: Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und wir reisen jetzt hier nach New York, Paris/New York, nämlich Paris Saint-Germain, war eine Pressemeldung, die mich ja, sag ich mal, leicht überrascht hat, als jetzt nicht ganz loyaler Fußballfan. Ich bin dann so diejenige, die bei EMs und WMs dann mitschreit, war aber früher auch mit meinem Papi öfter im Rapid-Stadion. Ja. Aber dass jetzt der Paris Saint-Germain einen Flagship-Store in New York eröffnet, hat mich schon ein bisschen überrascht. Die gehen dann nämlich mit einem Flagship-Store auf der Fifth Avenue an den Start. Sieht auch schön aus, auch von innen. Kann man sich im Internet anschauen, die Fotos und auch auf Instagram. Am 18.03. findet da die Eröffnungsparty statt. Also wer morgen nochmal schnell rüberjetten will, bitte uns auch Fotos schicken. Und eröffnet und betrieben wird das Dorf vom Retail-Giganten Litz. Die Marke Paris Saint-Germain, also PSG, ist scheinbar am Weg, einer der angesagtesten Sportmarken zu werden. So erklärt das zumindest der PSG auf seiner Seite selbst. Und weitere Expansion in Nordamerika ist auch geplant. Was auch interessant ist, das Store wird der erste Store eines internationalen Sportclubs in New York sein. Ich meine, aus Deutschland kennt man das ja schon, auch aus den Shoppingcentern. Da haben wir auch manchmal so Shops von bekannten Fußballclubs eröffnet. Also so Hertha BSC jetzt in Berlin. Oder ich erinnere mich noch an Minto in Mönchengladbach. Ich habe jetzt vergessen, welcher Verein da spielt. Ich will das nicht falsch sagen, aber da waren ja schon einige Fußballstores, ne? Haben wir ja in Deutschland.
Ja, genau. Ja? Mhm. Alle Vereine haben eins, alle Bundesliga-Vereine haben einen eigenen Store.
Ja, witzig. Scheint denen, gut, dass das Fußball wahrscheinlich nicht so groß in Amerika. Oder?
Ja, nein, das ist, sind ja zwei Faktoren. Also europäischer Fußball ist natürlich sehr bekannt in den USA. Und deshalb haben ja schon in der Vergangenheit, haben die großen Vereine aus Europa, die haben immer ihre Trips im Sommer gemacht in die USA und haben da so Spiele gemacht und sozusagen promotet. Und es geht ja letztendlich immer darum, Merchandise-Artikel zu verkaufen. Und ja. PSG hat ja nun einen sehr reichen Eigentümer, der wahnsinnig viel Geld investiert hat, um daraus eine Marke zu machen. Und die haben sehr viele bekannte Fußballspieler, Mbappé, Neymar, Messi spielen dort. Und die Trikotumsätze von solchen Stars, die sind gewaltig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Millionen davon verkauft werden. Und USA ist ein großer Markt. Und und wenn die größten Stars der Welt in diesem Verein spielen, dann kann man das sicherlich auch gut in den USA vermarkten.
Ja. Das glaube ich. Der Store, einer wurde nämlich auch schon in L.A. eröffnet vor einem Jahr und war so erfolgreich, dass sie jetzt eben auch nach New York weiterziehen und noch weitere geplant sind. Also wie du schon sagst, Amerika da ganz heiß. Hm. Der Store wird Apparel, Accessoires, Nike und Jordan Team Outfits, ja dann natürlich auch wieder einzigartige Kollaborationen und natürlich auch eine Personalisierungsecke beinhalten. Hm. PSG ist auch der viertgrößte Sportclub auf den sozialen Medien und wächst stetig exponentiell, wobei die USA dabei eben eine wesentliche Rolle spielen. Aber was auch nicht schlecht ist, nämlich täglich folgen 160 Millionen Menschen den sozialen Aktivitäten des Sportclubs. Ja. Und da ist New York scheinbar hier die Spitze dieses Wachstums. Finde ich jetzt auch gut, dass man dann anhand seiner Social-Media-Follower die Standortwahl für den nächsten Store entnehmen kann.
Ja. Und bei dem nächsten Besuch in New York, wenn man aus Europa kommt, kauft man dann französische Fußball-Shirts in New York. Ne?
Ja, genau. Allez les Bleus.
Ja, oui.
Oui, oui. spannend, genau. On reste à Paris, also eigentlich nein, wir fliegen jetzt nach Paris, von New York, also Paris in New York, jetzt zu Paris, nämlich zu Maison Dior, Hotel Particulier. Ich glaube, Heidi, das muss ja auch dein Architektenherz höher schlagen lassen.
Oh ja. Und das, wie?
Glaub ich. Und zwar nach 2 Jahren Renovierung erstrahlt das Hotel Particulier Trente Montaigne in einem völlig neuen Licht. Kann man vielleicht auch ein bisschen historisch ausholen. Ich fand das ganz schön, diese Geschichte. Nämlich am 15. Dezember 1946 war es damals soweit, die Maison Dior wurde eröffnet. Für seine Boutique wählte Christian Dior ein einmaliges Stadtpalais aus, das ihn voll und ganz begeistert hat. Trente Montaigne wurde es genannt. Der Couturier war ab sofort von der zentralen Lage und der eleganten neoklassizistischen Fassade des Gebäudes überzeugt. Und kein anderes Objekt war für ihn ein besseres Sinnbild von Pariser Eleganz und französischer Haute Couture. Also da hat er sich mit dem Gebäude identifiziert. Und er selbst soll den Ort deshalb immer wieder als Refugium des Wunderbaren beschrieben haben. Der Standort beherbergte damals auch die Kollektionen des Traditionshauses über 75 Jahre, bevor es jetzt dann letztendlich zur Renovierung und dieser spannenden Wiedereröffnung am 6. März kam. Das Haus ist eine völlige Neuerfindung und ein lebendiges Symbol unserer DNA, sagen sie, also sagt Dior. Auf über 10.000 Quadratmetern kann man das Erbe von Dior und die zahlreichen Facetten der Maison aus neuen Perspektiven kennenlernen. So berichtet auch das Seduction Magazine. Und da sieht man dann, findet man dann Kleidungsstücke, Lederwaren, Düfte, Kunst und Kultur. Und man kann die schillernde Boutique besuchen. Räume exklusiv gibt es auch für Wohlbefinden und Schönheit. Ein Atelier, ein Restaurant auch, wo scheinbar auch die Lieblingsspeisen des Designers zu verspeisen sind. Mit einer Patisserie, drei Gärten und man kann die La Suite Dior auch für eine unvergessliche Nacht buchen. Wenn das keinen Besuch wert ist, ne?
Unbedingt, Anna, unbedingt. Und du hast es schon angesprochen, es war hierfür wieder kein geringerer als Peter Marino verantwortlich für diese Neuinszenierung. Er ist ja der Architekt quasi für Luxury Brands wie Louis Vuitton, Armani, Calvin Klein, Zegna, Fendi und eben auch Christian Dior. Für all diese entwickelt er Luxustempeln und hat natürlich jetzt ein großes Team, ich glaube so 160 Personen in seinen zwei Standorten in New York. Er ist bereits 72 Jahre, glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man ihn so sieht, gleicht aber eher einem Popstar, weil so wie er sich kleidet, also so in speziellen Outfits mit Leder und Lederhosen und eher rockig, ja, viel Schmuck, aber auch seine Vorliebe für Motorräder teilt er auch immer wieder auf Social Media. Der neu eröffnete Flagship von Dior, da dienen halt, man sieht auch sehr viele Pflanzen als Dekoration, die auch immer wichtiger werden. Düfte sind ein wesentliches Thema. Und auch natürlich, Marino ist ja auch, macht das sehr viel mit Kunst und Design. Und die Möbel stammen in diesem besonderen Flagship von Dior eben von Joaquin Den Riero, Hans Olsen, aber auch Gio Ponti. Ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Podcast haben wir gesprochen von der Neueröffnung von Armani Exchange Shop in Milan. Das war in dem Bauwerk von Gio Ponti. Und Kunst ist eben auch sehr wichtig in diesem neu eröffneten Palazzo oder in diesem wunderbaren Haus. Und zwar Jennifer Steinkamp, Skulpturen des belgischen Künstlers Johan Gretten und der deutschen Künstlerin Hanne Roos Isa Genzken. Die wurde in Bad Oldesloe, das muss in der Nähe von dir sein, Wolfgang, ja, geboren und die ist auch in Hamburg aufgewachsen und die zeichnet sich da aus für so ein Kunstwerk bei der Haupttreppe mit Blumen, also mit Rosen, also ganz speziell. Mhm. Wie auch überall bei diesen wichtigen Gebäuden, Shops etc. immer mehr wichtig, sich herauskristallisiert, man braucht einen Hotspot für Instagram, wo dann jeder dann natürlich dann auch posten kann. Anscheinend ist dort eine besondere weiße Treppe sehr geeignet dafür. Ein wunderbarer Aufgang, ganz in weiß, rundherum, also im Eck dann Produkte aus dem Hause, die von unten nach oben beginnend eben immer dunkler zu werden, also unten weiß, über gelb, rosa, in das Rot, also wunderbar, wie eine Kunstwand, würde man so meinen. Also ganz tolle Sache und wie gesagt, Peter Marino, the one and only, wirklich cool.
Freut man sich schon wieder auf die nächste Paris-Reise, will man gar nicht bis Dezember warten, wo ich eigentlich immer meine alljährliche mache. Dauert noch so lange. Schauen wir mal, ob es früher klappt.
Aber heute haben wir sowieso, glaube ich, so eine Paris-Frankreich-Schwerpunkt-Thematik, weil es geht ja gleich weiter, glaube ich.
Gell? Ja, genau. Und zwar Burberry. Wir gehen jetzt von, wo waren wir? Trente Montaigne gehen wir jetzt in die Rue Saint-Honoré. Und da öffnet mich Burberry seinen neuen Flagship-Store. Und zwar ist es auch einer der ersten, das neue Designkonzept der britischen Marke zeigen. Und richtig spannend auch zur Eröffnung waren mehrere Sehenswürdigkeiten in Paris mittels Projektionen in das neue Birch Brown Check Muster gehüllt. Also richtig coole Marketing-Aktion dann am Tag der Eröffnung. Und auch Londoner Taxis im schokoladenbraunen Karo-Muster waren in der Stadt zu sehen. Also richtig lustig. Der Store selbst, sieht man auch im Internet, wurde ebenfalls mit dem Muster geschmückt. Das wurde dann halt mittels der Light Projection dann an die Wand, dann an die Fassade projiziert. Der Standort ist der dritte nach London und Shanghai, der eben diesen neuen Storefit hat. Die Fläche hat ca. 800 Quadratmeter und erstreckt sich über 3 Stockwerke.
Ist ja auch nicht klein, ne?
Nee, keine kleine Größe. Im Erdgeschoss befindet sich Accessoires. Die sind so in größeren Glasvitrinen ausgestellt. Wenn man dann raufgeht in den zweiten Stock, findet man dann die Women's Wear Collection. Und es gibt eine abgeteilte Fläche für Schuhe. Und auf der dritten Etage wurde eine Private Shopping Area geschaffen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch mehrmals in den Luxury Flagships, dass da wirklich dann auch so eigene private Bereiche dann eingerichtet werden. Ja. Für die ganz großen Bons dann. Ne? Mhm.
Gibt es in Wien auch, bei einigen. Aber bei den Taxis als Branding quasi, da kommt bei mir sofort hoch in den, weiß ich nicht, wann war das, 90er oder Jahren, Helmut Lang in New York auf diesen gelben Yellow Caps.
Ah ja, hat er auch eine Marketingaktion gemacht. Mhm.
Ja, da sind die Taxis jahrelang herumgefahren. Das ist so ein Bild, das gar nicht rauskommt aus meinem Gedächtnis, aber schön.
Ja, gut gemacht. Auch auf der Retail-Bucketlist für den nächsten Paris-Besuch.
Ganz genau. Und weiter geht's mit einer weiteren französischen Firma, mit einer Brand, nämlich Hermès. Die haben jetzt gemeldet, dass sie die Lederwarenproduktion als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage steigern. Das Umsatzwachstum ging ja im letzten Quartal zurück. Sie haben ja sich selbst auferlegt, Produktionsbeschränkungen. Und das hat daran gehindert, diese Branchenprognosen zu erreichen. Was machen sie? Natürlich, sie eröffnen jetzt neue Produktionsstätten. Man hat ja Monate, oft Jahre gewartet auf so eine Birkin Bank oder wie auch immer. Also deswegen, man eröffnet nun neue Werke. Eins davon ist in Charente. Das wird 2025 eröffnet, das andere in Gironde in 2026. Aber auch bereits im Bau sind schon 3 weitere, und zwar in Thurn, Clairon und Rion. Die 2 neuen, die jetzt 25 und 26 eröffnet werden, sichern wieder 500 neue Arbeitsplätze. Also es geht voran und die Wartezeiten werden sich dann hoffentlich reduzieren.
Was jetzt, glaube ich, kein Leder beinhaltet, will ich aber nichts Falsches sagen, ist die deutsche Lieblingsschlappe. Und nein, ist jetzt nicht die Adilette, sondern Birkenstock. Heidi Wolfgang, habt ihr ein paar zu Hause?
Natürlich.
Nein. Ja, siehst du?
Aber zukünftig vielleicht.
Zukünftig, das kann ich mir jetzt bei dir vorstellen. Nämlich, Birkenstock bekommt jetzt ein bisschen Carrie Bradshaw Flair. Die exklusive Capsule Collection zwischen Manolo Blahnik und Birkenstock umfasst nämlich die 2 Birkenstock-Klassiker Arizona und Boston. Und die haben eine Kooperation gestartet, um da ein bisschen wieder eine Story und ein bisschen frischen und fancy Flair reinzubringen. Die Schuhe gehen vom leuchtenden Royal Blue über Fuchsia bis hin zu edlem Schwarz. Die Schuhmodelle sind in Samt- und Glattleder erhältlich.
Also doch Leder.
Und an den Seiten, hast du recht, genau. Und an den Seiten mit großen Kristallapplikationen im typischen Stil des spanischen Schuhdesigners designt. Ich habe mir das angeschaut im Internet. Also, die Preise für die exklusiven Modelle liegen zwischen 495 und 595 Euro. Auch kein Lächel, wie man in Österreich sagt.
Nee, da kriegst du Schnappatmung du, an der Kasse.
Da kriegst du Schnappatmung für die 2 Lederriemchen, genau. Der erste Teil der Birkenstock Manolo Blahnik Kollektion wird ab dem 24. März erhältlich sein, auf der Birkenstock-Seite 1774.com und manoloblahnik.com und in allen Manolo Blahnik Boutiquen und dann bei ausgewählten Einzelhändlern dann auch sicherlich. Aber die haben sie gefallen heute, ja?
Na, ich finde die Verpackung so toll. Das ist ein grauer Koffer mit weißen Punkten und schon deswegen müsste man sich das kaufen, weil der ist so entzückend. Und ich meine, ich liebe ja Velvet, also Samt ist schon sehr schön und die 3 Farben sind auch sehr sehr bewusst gewählt. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo ich sonst schwarz so gern habe, aber ich finde das Fuchsia auch sehr schön. Und auch das Blau, dieses Tiefblau, dieses Royalblau, das ist so ein schöner Samtton im Velvet, wie der dann glänzt in der Licht. Also wirklich, muss sagen, habe ich nicht gedacht, dass ich noch irgendwann einmal ein kleiner Fan wäre von Birkenstock.
Ja, also ich habe ja auch zwei Paar Birkenstock zu Hause. Als meine Mami mir beim Ausräumen der Wohnung geholfen hat, hat sie die nun in die Höhe gehalten und den Kopf geschüttelt, ob sie wirklich jetzt einen Kasten einräumen sollen. Aber die sind halt bequem und so im Sommer eigentlich ganz okay. Aber mir gefallen diese Manolo Blahnik Accessoires. Die sind mir zu kitschig, da, diese Brosche. Also in diesem Samt würde ich es nehmen, in einem blauen Fuchs. Ja, finde ich cool. Aber diese Brosche auf der Seite ist persönlich nicht mein Geschmack. Damit kommen wir auch in die nächste Kategorie. Ja, von Brick and Mortar. Neues aus dem Metaverse.
Lange war es ruhig um Benetton und scheint das Unternehmen wieder zu einem relevanten, zukunftsorientierten Akteur in der Branche zu werden. Auch wenn die langfristige Rentabilität von Metaverse-Projekten, das weiß man noch nicht, wie das sein wird, Marken wie Benetton könnten aber so wieder Fuß fassen und sich am Markt sogar als eventuelle Gewinner hervorheben. Was ist jetzt passiert? Was hat Benetton gemacht? Einen Monat lang gab es im neu gestalteten pinkfarbenen Shop am Corso Vittorio Emanuele, also es muss unweit sein von Armani Exchange, ein phygitales, also sprich physisch und digitales Revival der Marke. Digitale multisensorische Aktionen waren eben dort zum Einsatz gekommen. Für diejenigen, also nicht jeder konnte natürlich da physisch hingehen, für diejenigen, die nicht in den Läden, also in den Laden kommen konnte, gab es eine ähnlich gestaltete Kundenreise, also online. Und was will man? Man will im physischen Einzelhandel das gleiche emotionale Ökosystem schaffen wie in der neuen virtuellen Welt im Laden, im Metaverse. Und Benetton macht es aber da anders. Man kann keine Produkte kaufen, sondern die Besucher spielen quasi um QR-Codes. Und die können beim Verkauf im physischen Geschäft Vorteile bieten. Das Ziel ist eben eine Verbindung zwischen der Gegenwart, der Zukunft, des Realen und des Virtuellen. Und da ein Markenerlebnis zu schaffen, das immer intensiver wird, aber auch vor allem die Sprache der jungen Menschen übernimmt, also oder mit dem übereinstimmt. Das waren die Worte von Massimo Renon, der ist der CEO der Benetton-Gruppe. Und man merkt, also um die jungen Leute wird natürlich jetzt geworben in allen Richtungen und jeder überlegt sich jetzt etwas Besonderes, wie man sie erreicht.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon am Eingang oder am Beginn unserer Aufnahme gesagt. Ich war ja auf dem Kongress und da hat ein Vertreter von Meta, also frühere Facebook, hat über das ganze Thema Metaverse gesprochen und das auch mal sozusagen in einen guten Zusammenhang gebracht, weil der ganz klar sagte, wir stehen hier am Anfang einer Entwicklung, die vielleicht ihren Höhepunkt erst in 10, 15 Jahren haben wird, möglicherweise auch etwas schneller, die sehr vielfältig ist, die sehr komplex ist, weil so viel möglich ist und sozusagen, wir sehen heute, meinte er, immer nur so kleine Ausschnitte. Die haben hat einen Film gezeigt, wo sozusagen Anwendungen mal ein bisschen weiter gedacht waren und das ist schon fantastisch, was da alles auf einen zukommen wird. Aber er sagt eben auch, kommerziell darf man da nicht rangehen. Das ist wirklich nur zum Brandbuilding jetzt im Moment. Und man wird ausprobieren, es wird viele Dinge wieder wegfallen, die keinen Sinn machen werden für die Kunden und für die Marke. Aber man ist eben gerade in dem Konzern natürlich da fest davon überzeugt, dass da viele Dinge sich entwickeln werden, die auch Bestand haben werden. Und ja, also das hatte mich jetzt mal so ein bisschen nach all unseren Meldungen sozusagen, fand ich diese Einordnung ganz gut, fand ich sehr realistisch. Ne? Man hätte jetzt auch erwarten können, dass so ein Konzern, der sich auch danach jetzt nennt mit Meta, dass der einfach nur draufhaut und sagt, das ist alles prima, hat er aber gar nicht. Und dann habe ich auch gedacht, so, ich muss mich da unbedingt mal mit beschäftigen und habe gleich gegoogelt, Metaverse for Beginners, ne? Also wie kommt man, wie kann man sich damit auseinandersetzen? Und wahrscheinlich, Heidi musste mir da nochmal so und oder uns beiden vielleicht eine kleine Lesson erteilen, wo man anfängt, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt.
Ja, ich glaube auch, also diese 10, 15 Jahre, ich glaube, das könnte schon viel früher sein, weil mit der Entwicklung der Quantencomputer, die gibt es jetzt ja auch schon, da geht das alles viel schneller, nicht? Da ist die Rechenleistung viel schneller und dann verschwimmen die Grenzen noch viel schneller. Parallel werden ja Brillen gemacht, die jetzt nicht mehr so starr sind, wo man dann, wo man daherkommt wie so ein UFO, oder von, wo man eben diese Dinge sieht. Also ich muss sagen, ich habe ja seit meiner Kindheit habe immer Science-Fiction-Filme geschaut und ich habe nur Science-Fiction-Filme geschaut. Und es ist immer schön zu sehen, wie vieles ist schon eingetreten, ja. Und ich glaube, es wird natürlich nicht alles, was jetzt da groß gemacht wird, für jeden das große Geld bringen, das bei sicher nicht. Aber wie bei allem was Neues, man muss es probieren. Man muss es probieren, man muss schauen, abgrenzen, hat das Sinn, hat das keinen Sinn, was bringt's? Aber man darf eines nicht unterschätzen, die nächsten Generationen, weil die sind digital aufgewachsen und die sind da in dieser Welt jetzt schon drinnen. Also die treffen sich dort, die gehen ins Kino dort, wir haben eh schon berichtet, die auf einen Café in digitalen Räumen schauen Konzerte, Anna, wir gehen einmal auf ein digitales Konzert. Nein, und das ist eben das, dass man auf die nächsten Generationen halt hinschauen muss.
Ja, absolut. Ja, also ich bin jetzt überzeugt, dass man sich damit beschäftigen muss.
Wir werden dranbleiben. Wir werden ganz einfach dranbleiben und schauen, wie die Entwicklung ist.
Ja, genau.
Genau, so ist es. Und wir haben heute auch noch einiges in unserer letzten Kategorie, die wir euch ja natürlich nicht vorenthalten.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und Frankreich zieht sich weiter, ganz kurz noch bei meinem Thema, und zwar Lagerfeld Nachlass Teil 2 steht am Programm. Teil 1 wurde ja schon letztes Jahr in Monaco und Paris versteigert, das sind 18,2 Millionen Euro geboten, also gezahlt worden. Das ist das Vierfache der Vorschätzung. Nun steht es bei dem Nachlass Teil 2, sind Wien und München am Programm. 46 Teile stellt das Auktionshaus Sotheby's aus. Und zwar in Wien am 4. und 5. April im Palais Wilczek in der Herrengasse 5. In München ist es am Odeonsplatz 16, vom 16. bis 20. März. Da werden halt seine Handschuhe mit einem Schätzpreis von 300 bis 500 Euro angeboten, Loafers 300 bis 500. Von der Choupette gibt es auch was, und zwar eine Figur, 50 bis 80 Euro. Es wird sicher noch viel höher gehen. Auch der Kratzbaum der geliebten Choupette, der kommt unter den Hammer. Also, und all das kommt aus den verschiedensten Residenzen des 2019 verstorbenen Karl Lagerfeld, insbesondere auch aus seiner Wohnung in Monaco und aus dem Schloss Louvain.
Ja.
Teil 3 gibt es dann noch, und das ist dann im Mai bei Sotheby's in Köln. Und ich habe dann einmal gelesen von ihm einen Bericht. Er hat viele Tische. Und auf jedem Tisch passiert was anderes, weil man ihn gefragt hat, er hat ja für Chanel und für was auch immer designt. Aber wenn er zu einem Tisch geht, hat er genau gewusst, was er dort tun muss. Und das fand ich sehr schön. Also ich habe in meinem Büro auch einen Tisch, da ist nur Kunst, dann habe ich einen Tisch, wo entworfen wird. Und das ist echt cool, weil da geht man dann hin und weiß man, okay, hier passiert das oder hier passiert das.
Ja,
das habe ich daraus gelernt. Von Karl Lagerfeld, bitte.
Was gibt sonst noch Spannendes?
Ja, jetzt ich versuche jetzt mal den Bezug zu Frankreich herzustellen. Ich weiß auch wie. Nämlich bei Edeka. Da gibt es einen Store in Berlin-Schöneberg. Da hat einer, Edeka ist ja ein Unternehmen, wo Unternehmer selber auch sozusagen das im Namen von Edeka betreiben, als selbstständige Kaufleute. Und einer hat sich jetzt entschlossen, gratis Alkohol anzubieten. Und da ist mit Sicherheit auch französischer Wein dabei. Das ist jetzt der Bezug zu Frankreich, ne?
Gut, die Kurve gekratzt, ja.
Genau, genau, ja. Und da kann man den Wein nicht nur kaufen, sondern man kann ihn auch vorher testen und zwar ganz umsonst. So, dazu hat die Firma einen Automaten aufgestellt. Man weiß nicht, ob das dauerhaft so bleiben wird oder ob das jetzt eine Marketingaktion ist. Wird man sehen, weil da gibt es gibt sowohl Begeisterung als auch Bashing. Ne? Also jedenfalls steht an dem Automaten die Frage so, Sie lieben Wein, probieren Sie selbst und dann kann man an einem Bildschirm sich die entsprechenden Sorten aussuchen. Es gibt kleine Pappbecher, da wird dann so eine kleine Weinprobe abgefüllt und dann kann man die probieren und auch direkt natürlich eine Flasche davon kaufen. So, und es gibt ja nun soziale Medien, die das immer sehr schön bewerten. Und da ist alles dabei von Begeisterung. Ne? Wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei Edeka Hausverbot bekommen würde fürs Automaten Leersaufen, hat ein Nutzer geschrieben. Eine plant einen Ausflug mit ihren Freundinnen. Sie möchte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Ein weiterer fragt, gibt es da ein Limit? Kann man mehr als einen Becher trinken? Man weiß es nicht. Na, jedenfalls, das sind sozusagen die Meinungen im Netz und man wird eben schnell sehen, wie weit das von Dauer ist, denn da hat sich wahrscheinlich auch der Betreuer Gedanken gemacht, ein Supermarkt voller betrunkener Kunden, das wird sicherlich nicht im Sinne des Erfinders sein, aber glaube ich auch nicht, dass das passieren wird.
Treffe ich mich mal demnächst zum Afterwork mit den Mädels bei Edeka.
Ja, genau. Und dann macht man da eine kleine Weinprobe, probiert 2-3 Sorten und dann ist der Abend gerettet. Ne? Oder schon genau. Vorbereitet, sagen wir mal so. Vorglühen heißt das ja.
Genau, vorglühen.
Genau.
Ja, und von Edeka in Berlin nochmal über den Teich. Da gibt es sozusagen im Moment auch so ein neues, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen soll, digitales Spielzeug ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber da hat ein Startup Screens entwickelt für große Kühlschränke und auf diesen Screens wird das abgebildet, was man in dem Supermarkt, was man dahinter dann auch findet und rausnehmen kann, mit entsprechenden Preisangaben. Und können aber auch gleichzeitig auf diesen Screens Werbung zeigen. Also du suchst dann nicht mehr nur ein Produkt aus, was sozusagen im Kühlschrank liegt, sondern du wirst eben auch animiert und vielleicht inspiriert, das zu kaufen, was da werblich angeboten wird. Auch da wieder die Kunden sehr unterschiedlich. Einige finden das toll, andere sagen, meine Güte, muss denn das sein, dass ich mir erst Werbung angucken muss, bevor ich hier mir eine Tiefkühlpizza rausnehmen darf. Aber es sind immerhin 10.000 solcher Bildschirme schon installiert und in Betrieb. Die Supermarktkette Walgreens testet das seit 2018 und das Startup, was das entwickelt hat, die haben über 100 Millionen Dollar eingesammelt von Investoren, darunter auch Microsoft, die darin ein Geschäftsmodell für die Zukunft sehen. Und und da kann eben sehr unterschiedliche Werbung auf diesen Türen passieren. Und außerdem sind die Türen mit Bewegungssensoren und Kameras ausgestattet, um die Kunden zu tracken und deren Verhalten zu überprüfen. Und es gibt nach innen gerichtete Kameras, zu sehen, wie viele Produkte noch da sind und wo aufgefüllt werden muss. Ja. Also das ist sozusagen der Einsatz in einem Supermarkt. Es gibt auch vergleichbare einzelne Kühlschränke, die zu Hause eingesetzt werden. Die haben kein Display, aber die haben auch eine Kamera nach innen und da kann man sich sozusagen am Bürotisch dann davon überzeugen, was habe ich noch. Man kann sich Vorschläge machen lassen, mit was der Kühlschrank aufgefüllt werden sollte. Oder wenn man ein Gericht, was man kochen möchte, anklickt mit den Zutaten, dann kann die Kamera sehen, aha, das hast du auch alles noch im Kühlschrank und das fehlt dir, das kannst du dir dann ins Büro liefern lassen. Also der digitalen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, alles wird ausprobiert und es bleibt spannend.
Das sowieso. Wie Gabor Steinger sagen würde, danach kann nichts mehr kommen. Wir hatten wieder einen umfangreichen Blick in die Welt des Handels. Und genau, wir freuen uns auf in 2 Wochen, wenn es wieder das Update zum Retail News Flash gibt.
Okay, genau. Bleibt gesund.
Gute Zeit.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.